Ihr wisst oder habt das schon erahnen können, um welches Thema es heute gehen wird. Wir sind ja in der Predigtreihe Gemeindeaufbau durch gesunde Lehre. Und letztes Mal haben wir über das Evangelium ja gehört. Wir befinden uns im 1. Timotheusbrief und letztes Mal ging es um das Evangelium als die Basis für die Gemeinde, das, worauf wir fußen. Und heute soll es darum gehen, dass dieses Evangelium auch angenommen werden muss oder sollte. Und diese Menschen, die dieses Evangelium angenommen haben, die gehören zur Gemeinde. Und da haben wir heute ganz viele Sachen schon drüber gehört. Ich gebe mal ganz kurz die Übersicht, was uns dann sonst noch so erwartet. Nächstes Mal werden wir über das Gebet sprechen, dann über die Struktur und Ordnung. Wir brauchen Vorbilder. Es wird um Diakonie gehen, um Mentoring, Coaching und um den Glaubenskampf. Gemeindeaufbau durch gesunde Lehre. Nun, das machen wir nicht, um zu zeigen, wie toll wir das bisher gemacht haben. Das machen wir auch nicht, weil wir nicht wissen, wie man Gemeindeaufbau betreibt und was die Bibel sonst dazu sagt, sondern das wollen wir in erster Linie deswegen machen, weil wir uns ein Stück weit als Gemeinde, als Detmold Nord überprüfen wollen. Sind wir so, wie die Bibel es lehrt, noch unterwegs? Was können wir verändern? Was müssen wir verändern? Was müssen wir vielleicht weglassen, aber was müssen wir auf jeden Fall dazu nehmen? Und einige Dinge sind auch schon, glaube ich, ein bisschen im Umbruch. Das werden wir nächstes Mal auch hören, wenn es ums Gebet geht. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir gerne noch dazulegen können. Wo wir vielleicht als Gemeinde, wenn Paulus davon spricht, vor allen Dingen möchte ich, dass es in der Gemeinde eins gibt, und das ist das Gebet. Da können wir, glaube ich, eine Schippe drauflegen. Und deswegen freue ich mich, dass wir teilweise über grundsätzliche Dinge reden. Teilweise überlegt man, Mensch, muss man darüber nochmal eine Predigt halten? Ist das überhaupt notwendig? Ist das nicht eigentlich schon klar, dass das Evangelium angenommen werden muss, um in die Gemeinde zu kommen? Ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber wir wollen heute diese Gelegenheit nutzen und uns die Verse 12 bis 17 aus dem ersten Kapitel 1. Timotheus anschauen. Lehre, wenn wir über Lehre sprechen, dann ist das nicht nur eine Theorie. Dann wollen wir nicht, dass wir etwas lernen und wissen, wie man auf eine gewisse Frage eine Antwort gibt. Das ist nicht das Ziel, wenn wir sagen, wir wollen Gemeindeaufbau durch gesunde Lehre betreiben. Sondern Lehre hat ganz fundamental etwas mit einem Verhalten zu tun. Der Kernvers im 1. Timotheusbrief ist der Vers 15 aus Kapitel 3. Da sagt Paulus nämlich zu dem Timotheus: Und dies alles schreibe ich dir, damit du weißt, wie du dich zu verhalten hast im Hause Gottes. Wir wollen uns mit der Lehre beschäftigen, damit wir wissen, wie sollte unser Verhalten, wie sollte mein Verhalten, wie sollte dein Verhalten sein, wenn wir uns hier in der Gemeinde, im Haus Gottes befinden. Der erste Vers, auf den ich in diesen Versen 12 bis 17 mit dem ich anfangen möchte, ist der Vers 15. Und da sagt Paulus: Das ist glaubwürdig und aller Annahme wert. Dieses Wort oder das, was er gleich sagt, das ist gewiss, das ist unumstößlich. Und das benutzt er immer wieder. Das benutzt er in seinen Briefen 5-mal. Das heißt, das ist etwas, das ist eine Art Redewendung, die damals wohl bei den Christen so bekannt war. Das ist glaubwürdig und aller Annahme wert, was ich dir jetzt schreibe, Timotheus. Und zwar, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten. Das Ziel der Inkarnation, der Menschwerdung Jesu, das Ziel, warum Jesus in die Welt gekommen ist, ist, um Sünder zu retten. Jesus ist nicht gekommen, um Wellness zu bringen. Er ist auch nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Er ist auch nicht gekommen, wie viele es meinten, um Israel damals zu befreien. Er ist auch nicht gekommen, um uns ein Beispiel zu geben. Er ist auch nicht gekommen, damit wir nicht mehr alleine sind. Und er ist auch nicht gekommen, um Menschen zu richten oder um Menschen zu verdammen. Sondern das Ziel, weswegen Jesus gekommen ist, ist, um Sünder zu retten. Jesus sagte das selber. Er sagte, ich bin nicht gekommen für die Starken und für die Gesunden, für die Gerechten, sondern ich bin gekommen für die Kranken, für die Schwachen, für die, die alleine nicht mehr klarkommen, für die, die Sünder sind. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. All das, was Satan hier aufgebaut hat und all das, in dem er mächtig am Wirken ist, das möchte Jesus zerstören. All die Bindungen und all die Abgründe und all das Tiefe und Dunkle, was uns Menschen so befallen kann, das möchte Jesus zerstören. Dazu ist er gekommen. Und vielleicht ist das auch die erste wichtige Erkenntnis, die wir brauchen, wenn wir um Gemeindeaufbau sprechen. In der Gemeinde sollten nur Sünder sein, die gerettet wurden. Und jetzt schau dich mal links und rechts um. Ich glaube, in der Corona-Zeit darf man das, ne? Sprecht nicht, aber angucken darf man, glaube ich. Schau deinen Nachbarn, schau deine Geschwister hier an. Sind das Sünder? Sind das Sünder, die von Jesus gerettet wurden? Die Gemeinde braucht keine guten und keine perfekten und keine selbstgerechten Menschen. Es tut mir leid, aber diese Menschen haben in der Gemeinde einfach keinen Platz. Jesus brachte mal dieses Beispiel, wo zwei Menschen im Tempel sind und ein Gebet sprechen. Und da ist dieser Pharisäer, der jeden Tag im Tempel ist und der so da steht und sagt, Mensch, was bin ich gut, Gott, ich diene dir, ich gebe dir mein Geld, ich gebe dir meine Kraft, ich gebe dir meine Zeit, ich predige dein Wort, ich mache so vieles. Und dazu bin ich noch gut. Ich sündige so gut wie gar nicht. Ich faste und ich spende. Gott, hier bin ich, ich bin für dich da, gebrauche mich und so weiter und so weiter. Und dann steht der andere da, im selben Raum, irgendwo hinten. Und er ist nicht zu sehen. Und das Einzige, was er sagt, ist, ich bin ein Sünder und Gott sei mir gnädig. Und dann sagt Jesus diesen, der ein Sünder ist und das von sich weiß und die Errettung haben möchte, der ist gerechtfertigt weggegangen, nicht der andere. Und das finde ich so wichtig, dass wir, wenn wir über Gemeindeaufbau nachdenken, das nicht aus den Augen verlieren. Hier in Detmold Nord, in der Gemeinde Jesu, haben nur Menschen Platz, die Sünder sind und die gerettet wurden. Und jetzt schau nicht zu deinen Nachbarn, sondern schau zu dir. Bist du eher der Gute? Bist du eher der Gerechte? Bist du eher der es ja schon weiß, wie es geht? Oder bist du der weiß, wenn Jesus jetzt fragen würde, was ich nötig habe, dann würde ich sagen, ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder und brauche dich, Jesus. Ich brauche deine Errettung. Und das ist auch das, was Paulus von sich selber sagt. Er sagt, das ist glaubwürdig und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt kam, um Sünder zu retten, von welchem ich der Allererste bin. Nun, er meint hier nicht, dass Paulus sich als erster Mensch überhaupt bekehrt hat. Also er meint hier nicht die zeitliche Dimension, sondern er sagt das im Hinblick auf die Qualität, wenn man das so sagen kann, auf die Qualität der Sünde. Und er sagte, ich bin der Erste, man könnte auch sagen, ich bin der Allerschlimmste. Und er beschreibt das dann in Vers 13 und sagt, ich war früher ein Lästerer und ich war ein Verfolger, ich war ein Gewalttäter. Also Paulus vergisst seine Vergangenheit nicht. Er tut sie auch nicht beiseite. Er sagt, das interessiert mich nicht, sondern jetzt bin ich gut, sondern er weiß, dass er ein Sünder war. Er weiß, dass er ein Sünder ist und Rettung braucht. Er war ein Lästerer. Er redete schlecht über Christen. Er versuchte mit Worten und mit Argumenten Menschen von Jesus wegzubringen. Er ist sogar in die Gemeinden gegangen, um dort aktiv Menschen mit Worten zu überzeugen, um abzulästern, um Jesus schlecht zu machen, um die Gemeinde schlecht zu machen. Er war ein Verfolger. Er machte das nicht nur mit Worten, sondern er war da aktiv. Er hat die Menschen richtig verfolgt. Er hat sie vertrieben. Und er sagt, ich war sogar ein Gewalttäter. Er hatte Freude daran, diese Menschen, die gerettet waren, die Sünder waren, zu misshandeln. Er hatte Freude daran, mit ihnen grausame Dinge zu tun. Er hat sie getötet. Und manchmal stand er da und hat zugesehen und hatte Freude. Wir lesen das über Stephanus, wo er gesteinigt war, dass Paulus da, oder Saulus, wie er früher dann noch hieß, da stand und seine Freude hatte. Und er steigert das hier. Er sagt Lästerer, ne, also nur mit Worten. Dann sagt er Verfolger, also mit Leid zufügen. Und auch ein Gewalttäter, richtig Gewalt anwenden. In Apostelgeschichte 9, da steht, dass er mit Schnauben, ja, also mit Wut entbrannt, war er manchmal unterwegs. Ja, dass er mit Drohungen und mit Morden auszog, um Menschen weh zu tun, um Menschen von Gott wegzubringen. Und Paulus weiß, auch jetzt, wo er das schreibt, er weiß um seine Schuld. Er weiß, dass er an Menschen und an Gott schuldig geworden ist. Aber, sagt Paulus, mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden. Das Wort aber ist hier ein Ausdruck des Gegensatzes und kennzeichnet den Kontrast zwischen dem, was er eigentlich verdient hätte oder zwischen dem, was er verdient hat und dem, was er tatsächlich dann empfangen hat. Mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden. Mir ist Erbarmen geschenkt worden. Nun, wie ist das bei Paulus geschehen? In Apostelgeschichte 9 können wir das nachlesen. Er ist mal wieder unterwegs, um in eine Stadt, in eine Gemeinde zu gehen, um dort die Christen gefangen wegzuführen, um sie zu misshandeln und sie zu töten. Und er hat sich von oberster Stelle die Autorität geholt, von den Hohepriestern. Er hat so ein Schreiben dabei und ist unterwegs. Und wahrscheinlich denkt er sich das wieder aus, wie erfolgreich er sein wird und wie viele er wieder vom Glauben abbringen wird. Und dann plötzlich, lesen wir in Apostelgeschichte 9, in Vers 4, umstrahlt ihn ein helles Licht. Und dieses Licht ist nicht nur hell, sondern es muss kraftvoll gewesen sein, weil er fällt aus dem Auto, also er fällt vom Pferd. und hört eine Stimme. Und diese Stimme sagt: Saul, Saul, was oder wieso verfolgst du mich? Und Paulus Saulus weiß, dass das ein übernatürlicher Eingriff hier ist. Und er sagt, oder er weiß, dass es eine Autorität auf einmal da ist, die er respektiert, weil er fragt: Herr. Er weiß ja nicht, wer das ist, aber er weiß, das ist jemand, der über ihn Autorität hat. Weil das, was er da erlebt, das ist nicht natürlich. Und er fragt: Herr, wer bist du? Und dann antwortet ihm diese Stimme und sagt: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und ich weiß nicht, was bei Paulus dann im Kopf vorging. Ob er sich da schon bewusst wurde, was er eigentlich gemacht hat. Jesus identifiziert sich so stark mit seinen Kindern, dass er nicht sagt: Du verfolgst meine Gemeinde, du verfolgst die, die ich errettet habe, sondern er sagt: Du verfolgst eigentlich mich. Und du sündigst gegen mich. Und du misshandelst mich und du versuchst mich zu töten. Und Paulus, der das Wort Gottes, der die 5 Bücher Mose ja auswendig kannte, und vielleicht hatte er diese Geschichte auch von Korach, von der Sippe Korachs auch im Kopf. Und vielleicht wusste er oder ahnte oder hatte mit irgendetwas gerechnet, was jetzt passiert. Die Sippe Korach, als sie sich damals auch nur ein bisschen gegen Mose und gegen Gott aufgelehnt hat, da hat Gott sofort Gericht geschickt. Mose sagte: Gut, dann entscheidet euch, wollt ihr auf meiner Seite sein oder wollt ihr nicht auf meiner Seite sein? Und sie gingen dann auf die andere Seite und dann sagte Gott: Gut, wenn ihr nicht wollt, Erde auf, die Sippe rein, Erde zu, sie waren weg. Und ich weiß nicht, ob Paulus damit jetzt gerechnet hat. Es war offensichtlich, er ist gegen Gott. Er ist auch gegen diesen Gott im Alten Testament. Er handelt gegen Jesus. Und was passiert jetzt? Und er beschreibt das aber so: Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden. In diesem Moment wurde mir Gnade und Erbarmen geschenkt. Und Paulus und Gott geht dann noch weiter, ich glaube im Vers 15 oder so, und dann sagt er in diesem selben zeitlichen Abschnitt, sagt Gott über Paulus: Das ist mein Werkzeug. Und diesen Menschen habe ich erwählt, dass er mit meiner Botschaft und meinen Namen tragen soll zu den Heiden. Das ist das, was Paulus hier beschreibt, was ihm da begegnet ist. In Vers 16 sagt er das nochmal: Darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Christus Jesus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Gott erwählt diesen Paulus, der Schlimmste gewesen ist. Um eines deutlich zu machen: Wenn Gott mit diesem Paulus fertig wird und wenn Gott so viel Erbarmen und so viel Gnade und so viel Nachsicht mit so einem Menschen hat, dann ja wohl auch mit mir und mit dir. Dann wohl auch mit jedem anderen. Und es ist egal, wir haben es heute schon gehört, es ist egal, wie lang deine Sündenliste ist. Und es ist egal, was du gestern getan hast und was du vielleicht auch heute Morgen noch getan hast. Es kann gar nicht so schlimm sein, dass Gott dafür nicht Erbarmen hätte. Und wir sind zur Zeit der Gemeinde immer noch in der Zeit, wo das jederzeit möglich ist. Wo Gnade und Erbarmen im Überfluss da sind. Und Gott baut Gemeinde genau mit solchen Leuten. Gott stellt diesen schlimmsten Sünder an die Spitze. Und er sagt: Dieser Paulus, also dieser Saulus, er ändert die Namen, ne? Er sagt, alles ist neu geworden, stellt er an die Spitze. Und ich weiß nicht, ob wir das heute in dieser Dramatik oder in dieser Tiefe, was das eigentlich bedeutet, so wahrnehmen können. Weil wir vielleicht diese ganz krassen Sachen gar nicht haben hier. Aber wie würden wir mit jemandem umgehen, der, sagen wir mal, im Iran oder Irak, in Syrien, irgendwo oder in Nordkorea die Gemeinde verfolgt hat? Dann vielleicht, sagen wir, als Flüchtling oder wie auch immer, hier nach Deutschland kommt, sich bekehrt und dann hier in Detmold Nord Gemeindeglied werden will. Lehrer werden will, Prediger, vielleicht Ältester. Was macht das bei uns? Wie würden wir mit so einem umgehen? Hätte er Platz hier? Oder Gott nimmt ja noch so einen anderen, ne? Also er nimmt ja nicht nur Paulus, sondern er nimmt auch noch so einen Petrus und sagt, auf diesen Mann will ich meine Gemeinde bauen, ne? Petrus. Also ich sag mal so, 3 Jahre Bibelschule gemacht, Examen bestanden oder und dann beim ersten Einsatz verleugnet er Jesus. Sorry, ich kenne Jesus nicht, sagte er da. Ich meine, wie würden wir mit jemandem umgehen, der dann in unsere Gemeinde kommen will? Bibelschule gemacht und wir wissen, Jesus verleugnet. Gesagt, sorry, Wort Gottes, Bibel, noch nie gehört. Jesus kenne ich nicht. Und das ja nicht nur einmal, sondern immer wieder. Gott oder Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten, ihr Lieben. Und Gemeinde ist genau der richtige Ort für solche Menschen. Und wir nennen das, was Paulus hier beschreibt, nennen wir meist Wiedergeburt oder Bekehrung. Wenn aus einem Menschen etwas anderes wird, wenn er von dem total abkehrt, was er gemacht hat, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, etwas völlig Neues ist geworden. Und das sollen nicht nur jetzt Bibelverse sein, sondern das ist das, wie Gott das wirklich sieht, wie Gott Menschen wirklich tiefgründig verändern kann. In Johannes 1 lesen wir, so viele Jesus aber aufnahm, denen gab er Macht und das Recht, Kinder Gottes zu sein. Nicht nach menschlichem Ermessen, nicht deswegen, weil ein Mensch das wollte, nicht deswegen, weil ein Mann das wollte, sondern weil Gott das wollte. Die sind aus Gott geboren, ja, sagt Johannes. Bei einer Geburt entsteht ja etwas völlig Neues. Bei einer Geburt ist etwas plötzlich da, was es ja vorher gar nicht gab. Also Wiedergeburt bedeutet nicht, dass Gott etwas nimmt, was da ist und irgendwie verändert oder ein Update macht oder ein Facelifting oder so, sondern das ist eine Neugeburt. Etwas, was vorher noch nicht da war. Und schaut mal, wenn etwas geboren wird, dann ist das immer von derselben Art. Ich meine, es ist irgendwie logisch, ne? Aber wenn ein Mensch jemanden gebiert, was ist das dann? Ja, ein Mensch. Und wenn ein Tier etwas gebiert, dann ist das ein Tier. Und wenn ein Vogel, ne, dann ist das... Und was ist es dann, wenn Gott etwas gebiert? Was entsteht, wenn Gott sagt, also ihr seid von mir aus geboren, ja? Dann ist das Gott. Wenn Gott sagt, ihr seid wiedergeboren und ihr könnt das Reich Gottes, ne? Also bei Nikodemus sagt Jesus, du kannst das Reich Gottes nicht sehen, es sei denn, du wirst wiedergeboren, du wirst neu geboren, du wirst neu von Gott geboren. Das heißt, wenn wir wiedergeboren sind, dann haben wir Gott in uns. Gott ist in uns geboren worden. Wir haben Gott, den Heiligen Geist, in uns. Darum, sagt Paulus, ist mir diese Barmherzigkeit widerfahren. Jesus baut seine Gemeinde auf mit solchen Leuten. Und das ist die Voraussetzung. Das ist die Voraussetzung, um überhaupt neugeboren werden zu können. Wir müssen uns einmal eingestehen, dass wir Sünder sind. Und jetzt habe ich mir hier eine Frage aufgeschrieben, ist Jesus wirklich für alle Menschen gekommen? Weil wir ja das immer so einfach so sagen, ne? Jesus ist für alle Menschen da, er ist für alle Menschen gekommen. Also aus diesem Zusammenhang würde ich das ein bisschen anders beantworten. Paulus sagt, Jesus ist in die Welt gekommen, nicht um alle Menschen zu retten, sondern um Sünder zu retten. Das ist die Bedingung. Und das ist die Bedingung, um das Reich Gottes zu sehen und zu empfangen und zu erleben. Dass wir uns eingestehen, wir sind Sünder und wir brauchen Errettung. Und wir erfahren diese Barmherzigkeit. Und wir werden mit dieser Gnade, oder wie Paulus das in Vers 14 dann sagt, umso überströmender habe ich dann die Gnade des Herrn empfangen. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in der Verbundenheit mit Christus Jesus zu finden sind. Paulus weiß ganz genau, wer er früher war. Und er weiß auch ganz genau, was Gott aus ihm gemacht hat. Menschen können in die Gemeinde nur durch Wiedergeburt. Wenn sie Sünder sind, dann errettet wurden, Erbarmen und Gnade erfahren haben und aus einer Verbundenheit mit Jesus dann Glauben und Lieben lernen können. So, und das ist nichts, was wir uns in Detmold Nord ausgedacht haben, sondern das ist das, was Paulus vor 2000 Jahren bereits niedergeschrieben hat. Und wie Jesus, wie Gott sich das gedacht hat, wie Gemeinde aufgebaut werden soll und wer einen Platz in der Gemeinde hat. Und das ist das, was die Bibel mit gesunder Lehre meint. Detmold Nord sollte ein Platz sein, wo Sünder ihren Platz haben, wo Sünder und verlorene Menschen willkommen sind. Wisst ihr, und diese Menschen, so wie der Paulus, die bringen ein Riesenpaket mit. Paulus ist das, wie er gelebt hat und das, was er gemacht hat, ist er nie wirklich losgeworden. Also natürlich, Jesus hat ihm alles vergeben, aber das war immer ein Teil von ihm. Und er leugnet das auch nicht. Und er hatte seine Probleme damit. Wir lesen auch, dass Gott ihm auch ein Pfahl ins Fleisch gab, damit er sich nicht überhebt. Das heißt, die Vergangenheit bleibt immer auch ein Teil. Und das muss uns auch bewusst sein, wenn verlorene Menschen hier zu uns kommen und Errettung erfahren, die Vergangenheit ist nicht automatisch gelöscht. Aber wir sollten ein Herz und Platz für genau solche Menschen haben. Was folgt jetzt für uns in diesem Gottesdienst daraus? Ich habe den ersten und den letzten Vers noch nicht gelesen. Und Paulus sagt im letzten Vers, aber Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und im Vers 12 beginnt Paulus diesen Abschnitt genauso. Ich danke Gott. Ich danke Gott immer wieder für das, was wir eben besprochen haben. Paulus ist mit ganz tiefer Dankbarkeit erfüllt, wenn er über sein Leben nachdenkt. Weil er weiß, wer er war und weil er weiß, was bei dieser Wiedergeburt, was da passiert, wenn Gott in einem auf einmal da ist und wächst. Er weiß, dass es ihn mit Dankbarkeit erfüllt. Der Gedanke an die Gnade Gottes erfüllt Paulus mit Ehrfurcht und mit Anbetung. Und er sagt hier, Gott ist ein ewiger König. Könige und Bürgermeister und Bundeskanzler und Herrscher, die kommen und gehen. Aber dieser eine König, der bleibt ewig. Das ist übrigens auch derselbe, zu dem Paulus damals schon seinen Dank gebracht hat. Und wir haben denselben König, zu dem wir kommen können, und wenn wir sagen können, ich war auch Sünder, ich bin auch Sünder und wurde gerettet. Gottes Ewigkeit und Geistlichkeit werden durch diese beiden Begriffe mit unvergänglich und unsichtbar beschrieben. Dem alleinigen Gott, das ist eine typische jüdische Formulierung, die Paulus hier wählt. Ihm gebühren Ehre, Preis und Anbetung. Und ich würde gerne damit schließen, dass wir das ähnlich machen. Das heißt, dass wir ein Anbetungsteil in dem Sinne kurz haben, wo jeder diese Möglichkeit, diesen kurzen Satz vielleicht als Dank an Gott richten kann. Danke, dass ich erlöst bin. Ich bin ein Sünder und habe die Gnade erfahren. Und ich weiß nicht, wenn wir als Detmold Nord so eine Gemeinde sind und wenn wir dem folgen können, was Paulus hier so gesagt hat, dann denke ich, sollten wir genauso abschließen, dass wir aufstehen und dass wir dem Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen, unsichtbaren, der alleine Gott ist, unsere Ehre und unseren Dank und unseren Preis bringen. Vielleicht in den kürzesten, wir haben von dem kürzesten Bibelvers oder weiß ich nicht, da gehört, ne, betet unter Unterlass. Vielleicht können wir eine Gebetsgemeinschaft machen mit den kürzesten Gebeten hier in Detmold Nord. Danke, Jesus, dass du mich gerettet hast. Und ich weiß nicht, wie viele Leute hier sind, aber wenn wir das vielleicht 100, 150 Mal gleich hören können, das wäre wunderbar. Kommt, erhebt euch und findet den Mut. Und wenn du noch nie ein Gebet laut gesprochen hast, das ist so kurz, aber wenn du weißt, dass du Sünder bist und dass du errettet wurdest, dann sag Jesus deinen Dank. Lass uns beten.